Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Leben mit Baby, Kleinkind und Familie und alles mittendrin und überhaupt. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist jetzt gerade Sonntagabend, wo ich den Podcast aufnehme. Das ist ja ungewöhnlich, weil sonntags vormittags kommt immer eine neue Folge raus. Dieser Podcast wird an einem Dienstag erscheinen, weil meine letzten Wochen tatsächlich ganz anders gewesen sind als geplant. Im Leben kommt es ja immer anders, als man denkt. Meine Tochter hatte einen schweren Unfall und ja, ich war jetzt fast 2 Wochen mit ihr im Krankenhaus und ich nehme meine Podcast-Folgen tatsächlich immer in der Woche auf, in der sie auch rauskommen und ich habe nichts auf Lager und deswegen, ja, ist der Podcast jetzt schon mal 1 Woche ausgefallen. Ich denke, da haben alle Verständnis für und auch jetzt kann es sein, während ich das hier aufnehme, dass meine Tochter mich zwischendurch ruft und mich braucht, weil ja sie seit dem Unfall alleine nicht mobil ist und ich sie überall hin begleiten muss und mit dem Rollstuhl und das ist alles sehr, sehr aufregend und ich bin sicher, dass ich dazu irgendwann, wenn die Zeit reif ist, auch nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen möchte, weil ich sehr, sehr viel gelernt habe über viele verschiedene Dinge, über mich, über meine Tochter, über unsere Beziehung, aber auch über das Thema Sicherheit, Ängste. Naja, es gibt ganz, ganz viel, was ich dazu sagen möchte, aber jetzt noch nicht. Noch nicht, solange wir halt in der Situation jetzt gerade noch stecken im Heilungsprozess. Ich weiß auch nicht, wie lange das alles dauert, wie lange sie zu Hause sein wird und deswegen, ja, es kommen sehr viele Fragen und ich werde einfach mehr dazu sagen, wenn es soweit ist. Für heute, weil schon super, super lange nicht gemacht, habe ich mir überlegt, eine Folge zu machen, was würde Cindy tun? Und für diese Folgen frage ich ja immer auf Instagram, mache ich einen Fragesticker rein und ich habe so viele Fragen bekommen, dass ich vielleicht sogar 2 Folgen daraus mache. Und natürlich kann ich nicht alle beantworten, aber es waren interessanterweise auch einige doppelt. Und ich werde mich jetzt Stück für Stück durcharbeiten und mal schauen, wohin es uns heute treibt. Wir starten mit der Frage: Wenn jemand deinem Kindern etwas versucht einzureden, was ihr anders handhabt, also was würde ich dann tun? Natürlich, wenn ich so Fragen bekomme, die nur so aus wenigen Worten bestehen, ist natürlich viel Raum für Spekulation. Übrigens, natürlich ist echt ein Lieblingswort von mir. Also wundere dich nicht, wenn ich natürlich immer wieder sage. Im übertragenen Sinne, also ich mag es einfach wirklich gern, aber ich mag die Bedeutung auch gern. Ich weiß natürlich jetzt nichts über das Alter der Kinder und ich weiß nicht, sind es Familienmitglieder, die den Kindern versuchen, was einzureden, sprich Großeltern oder in der Kita entfernte Leute. Das weiß ich alles nicht. Ich kann jetzt nur mutmaßen und kann einfach mal dir sagen, die diese Frage gestellt hat, aber vielleicht ist es für jemand anderen auch hilfreich, wie ich damit umgehen würde. Also zuerst einmal, für die Kinder ist es sehr, sehr schwierig, besonders bis zum Alter von so 3 bis 4 circa, weil ich finde, das ist ein super, super interessanten Fakt, den ich damals vor 6 Jahren in meiner Hypnobirthing-Ausbildung gelernt habe, wo man denkt so, hey, das hat ja gar nichts damit zu tun, aber wir haben uns halt sehr viel auch mit Physiologie des Gehirns befasst und überhaupt, ne, mit der Hirnstruktur, weil wenn du Hypnose machst, musst du einfach ein bisschen was auch über das Gehirn wissen, über das Unterbewusstsein, wie das alles so funktioniert. Ich muss mich immer mal ein bisschen räuspern zwischendurch, es tut mir leid, aber irgendwie, ja, habe ich auch so einen kleinen Infekt gerade. Und es ist so, dass die Kinder bis ungefähr, wie gesagt, ungefähr 3., 4. Lebensjahr keine Barriere zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein haben. Also nicht so wie wir Erwachsenen. Das heißt also, wenn den Kindern was erzählt wird, deswegen sagen wir ja alle, die sich mit bindungs- und bedürfnisorientierter Erziehung auseinandersetzen, dass es halt super wichtig ist, gerade in den ersten 3, 4 Jahren darauf zu achten, wie du mit deinem Kind sprichst. Weil all diese Dinge werden im Unterbewusstsein abgespeichert. Das heißt, das Kind reflektiert in dem Alter noch nicht und hinterfragt nicht und glaubt einfach, das, was der Erwachsene erzählt. Und das kennst du sicherlich auch, ne, wenn du deinem Kind irgendeinen Schmarrn erzählst, weil du einfach Lust hast oder weil du es kurz veräppeln wirst. Und ja, dein Kind glaubt es tatsächlich einfach. Ja, also wenn sie dann anfangen, sagen so, hä, Papa, was erzählst du hier gerade für einen Quatsch? Oder Mama? Oder nee, das stimmt nicht. Ich nehme immer gerne das Beispiel mit der Sonne. Also, wenn die Kinder noch ganz klein sind, kannst du halt erzählen, dass die Sonne grün ist, ja? Und dann sagen sie ja, okay, alles klar, die Sonne ist grün. Mama und Papa haben das gesagt. Und ich hinterfrage das nicht, ne? Das ist einfach so. Und wenn dein Kind dann älter ist und du sagst, ja, Schatzelein, guck mal, die Sonne ist grün. Und dann wird es sagen so, hä, was stimmt denn mit dir nicht? Die Sonne ist doch gelb, ist doch klar, ja? Also, von daher ist es einfach schon mal wichtig zu verstehen, dass man da schon sehr achtsam sein darf, wie man selbst mit seinem Kind spricht, aber natürlich auch darauf achten sollte, wie andere Leute, gerade in diesem jungen Alter, wo, wie gesagt, dass so viele Informationen im Unterbewusstsein abgespeichert werden, wie die mit deinem Kind sprechen und was sie deinem Kind erzählen. Und wie gesagt, ich weiß das Alter des Kindes nicht. Bei einem Schulkind ist es natürlich nochmal was anderes. Da kann man sich ganz anders natürlich unterhalten darüber, über eine bestimmte Sache. Aber gerade wenn die Kinder so klein sind und die dann vielleicht erzählen, Oma und Opa haben das und das gesagt oder Oma und Opa haben gesagt, ich soll das und das machen und du handhabst es aber anders, dann würde ich natürlich und ganz wichtig mit diesen Menschen sprechen darüber. Ja, also dass das nicht okay ist, weil dem Kind kannst du nur immer wieder zu Hause eben das vorleben. Und ich weiß jetzt gerade nicht, Regeln, natürlich nicht ums Regeln. Ich regel übrigens gerade, ja, vielleicht ist mir das deswegen so in den Kopf gekommen, ich menstruiere gerade, während ich diese Podcast-Folge aufnehme. Keine wichtige Info für dich, aber also ich würde immer mit den Erwachsenen darüber reden, weil ja, was soll das Kind machen? Es ist wahrscheinlich verunsichert, verwirrt, aber du bist die Mama oder ihr seid die Eltern und ihr entscheidet natürlich, ob euer Kind Zucker bekommt, ob es Fernsehen darf. Ich weiß, wie gesagt, nicht, worum es geht, wann es ins Bett geht, wie auch immer. Und es ist an euch sozusagen auch anderen, die sich um euer Kind kümmern, das einfach klar zu machen, was euch wichtig ist, was ihr möchtet und was ihr nicht möchtet und das natürlich dann auch wieder richtig zu stellen und je nach Alter des Kindes auch mit dem Kind darüber zu sprechen. Und wenn das vermehrt vorkommt, dass du das Gefühl hast, okay, ne, die sagen meinem Kind irgendwie, Zucker ist super gesund, hatten wir im Krankenhaus, ich war ja echt lange im Krankenhaus, auch übrigens das Thema, ne, dass jemand uns erzählen wollte, wie gesund Zucker ist und dass es so wichtig ist und dass Kinder Zucker kriegen und so, wo meine inzwischen 8-jährige Tochter echt eine witzige Ernährungsberatung gemacht hat mit diesen Menschen, fand ich sehr lustig, war ich sehr stolz auf sie, weil wir üben jetzt zu Hause nicht Ernährungsberatung, aber das ist einfach so im Alltag, dass sie das schon so übernommen hat, sich auch mit den Themen Ernährung auseinanderzusetzen. Genau, also das würde ich auf jeden Fall tun. Ich würde es nicht persönlich nehmen, weil das ist immer schwierig, je nach Beziehung, die du zu den Personen hast. Sicherlich steckt da irgendwas dahinter. Ne? Das habe ich auch aus meinem eigenen Familienhintergrund. Großeltern zum Beispiel und Süßigkeiten, das ist immer so ein Thema mit, dass sie halt die guten Großeltern sein wollen und sich so ein bisschen Liebe damit erkaufen wollen oder Zuneigung oder einfach gut dastehen wollen vom Kind. Also es gibt so viele verschiedene Dinge. Wichtig ist einfach noch, dass du eine klare Position hast, dass du die äußerst und wenn das halt immer wieder vorkommt, für dich Konsequenzen draus ziehst. Ja? Also ich war auch mal vehementer, was das Thema betrifft, habe dann aber irgendwann für mich entschieden, okay, ich locker das ein bisschen, weil ich möchte einfach, dass meine Kinder Kontakt zu ihren Großeltern haben. Und wir haben einige Großeltern, also weil mein Freund und ich beide, nee, stimmt nicht. Ich fühle mich gerade, als wenn ich getrunken hätte, aber habe ich nicht, wirklich nicht. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen was trinken. Nein, also ich bin ein Kind, wo die Eltern sich getrennt haben. Also da gibt es sozusagen zwei Großeltern und bei meinem Freund ist das nicht so. Und ja, das ist auch, da wird es ganz unterschiedlich gehabt. Die einen Großeltern halten sich daran, an uns Regeln oder an das, was uns wichtig ist. Andere eben nicht. Und eine Zeit lang habe ich mich wirklich sehr, sehr darüber geärgert. Inzwischen mache ich das nicht mehr, weil mir einfach wichtiger ist, dass die Kinder Kontakt haben zu den Großeltern und Zeit verbringen können. Und ich für mich jetzt inzwischen klar habe, nach 8 Jahren Elternschaft, dass es mir wichtiger ist, was bei uns zu Hause gelebt wird. Die Kinder sind nun mal die allermeiste Zeit des Tages oder auch ihres aktuellen Lebens bei uns zu Hause. Und da kann ich das ja wirklich alles so machen und handhaben, wie uns das wichtig ist oder wie wir das für richtig halten. Und alles andere ist für mich inzwischen okay. Ja, Mensch, ich wollte gar nicht so ausschweifen bei der einen Frage, aber irgendwie ist es mir dann doch jetzt gerade in den Kopf gekommen. Die nächste Frage ist auch eine, die wirklich in verschiedenen Varianten super, super, super oft gestellt wurde. Und zwar geht es darum, was tun bei Stillen nachts alle 1 bis 2 Stunden? Das Kind ist 7 Monate alt und die Frau möchte kein Schlaftraining, kein Schnuller und auch nicht abstillen und fragt sich, was sie tun soll. Das mit den 7 Monaten habe ich tatsächlich jetzt erst gerade gelesen. Das war so klein abgekürzt. Ach, meine Liebe, was soll ich dir sagen? Du musst einfach gar nichts tun. Mit deinem Kind ist alles okay. Du brauchst weder abzustillen, noch brauchst du ein Schlaftraining, noch brauchst du einen Schnuller. Und ich fühle gerade, dass ich tatsächlich darüber eine extra Podcast-Folge machen möchte. Das ist jetzt wirklich mein Ernst, weil ich so viel dazu zu sagen habe, dass das die Was würde Cindy tun? Podcast-Folge sprengen würde. Ich würde nur einmal jetzt vorwegnehmen, tatsächlich, also wenn ich du wäre, wäre ich natürlich auch ziemlich müde, würde dafür sorgen, dass ich tagsüber, also dass ich Unterstützung habe, dass ich auch tagsüber mich mit hinlegen kann und einfach tagsüber Kraft tanken kann für diese Nächte und würde sozusagen mein kleines Dorf ein bisschen aufbauen und ja, würde das durchstehen mit meinem Kind, weil das ist ganz, 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 ganz normal, dass die Kinder in dem Alter oder auch später, es gibt immer wieder Phasen, wo sie einfach so häufig aufwachen und sie haben wirklich einen guten Grund dafür. Aber wie gesagt, ich mache eine Podcast-Folge dazu extra und am liebsten würde ich jetzt live mit euch sein und auch eine Umfrage starten, weil ich bin ganz, ganz sicher, dass ganz, 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 ganz vielen Müttern in Deutschland es gerade ganz genauso geht, dass ihre Babys alle 1 bis 2 Stunden aufwachen und sie auch müde sind und auch denken, oh mein Gott, was mache ich falsch oder was könnte ich tun? Soll ich einen Schnuller nehmen? Soll ich dies? Soll ich das? Aber wie gesagt, ich schicke dir und allen anderen Frauen da draußen, die auch gerade stillen, denn meine Stillreise scheint sich jetzt tatsächlich so ganz langsam dem Ende zuzuneigen. Ich stille jetzt seit fast 6,5 Jahren durchgängig und dadurch, dass ich jetzt so lange im Krankenhaus war, hat sich, glaube ich, meine jüngste Töchter, also noch nicht so ganz, die ist jetzt 3,5, noch nicht so ganz abgestillt, aber es wird tatsächlich immer weniger und weniger. Und ja, ich merke schon, wie ich ein bisschen wehmütig werde. Und mir jetzt gerade, auch wenn du es für verrückt, wenn du mich wirklich für verrückt erklärst, diese Zeit zurückwünsche, in der ich viel häufiger gestillt habe. Und das kannst du dir jetzt noch nicht vorstellen, aber vielleicht wird es bei dir irgendwann auch so sein. Und hab einfach im Kopf, dass die Babys in dem Alter oder auch später gerade nachts wirklich noch sehr viele Kalorien brauchen, weil ihr Gehirn vor allen Dingen nachts wächst und die Natur hat es genau so vorgesehen. Aber wie gesagt, ich mache mal eine extra Podcast-Folge dazu. Die nächste Frage ist auch eine, die in der Art sehr, sehr häufig gestellt wurde, die ich super gern beantworten möchte, weil es auch einer meiner Lieblings-, also Liebe-, Hass-Thema, wie auch immer es ist. Also es ist ein Thema, was mich wirklich auch sehr bewegt, weil ich eigentlich aus dem Kita-Bereich komme. Ich habe 12 Jahre als Kita-Fachberaterin gearbeitet und seit vielen Jahren arbeite ich mit meiner Kollegin Johanna Otte zu dem Thema Eingewöhnung zusammen, mit Fachkräften, aber auch inzwischen mit Eltern, die wir auf die Eingewöhnung vorbereiten. Es gibt übrigens auch einen coolen Workshop zu dem Thema. Melde dich bei mir, wenn du da dir gerne den Link haben möchtest. Und zwar lautet die Frage, Kind 20 Monate schläft in der Krippe einfach nicht ein, muss in 2 Monaten wieder arbeiten gehen. Also, das heißt, ich spüre die Angst, die dahinter ist und auch der Druck auf die Mama, aber vielleicht auch aufs Kind. Und ich kann dir sagen, aus der Erfahrung, die ich habe jetzt ja seit so, so vielen Jahren mit dem Thema, seit fast 20 Jahren, dass wenn, also Schlafen ist halt etwas, was du nur machen kannst, wenn du dich sicher fühlst. Und das darfst du auch, oder das darf jeder Zuhörer, jede Zuhörerin darf da einfach mal bei sich selbst einchecken. Wenn sie irgendwo wäre, in der, also gefühlt in der Fremde, also als erwachsene Person wohlgemerkt, ja, du bist irgendwo fremd, du kennst die Leute nicht so wirklich, du fühlst dich irgendwie nicht sicher. Ich nehme auch gerne mal das Beispiel mit, wie wäre es, wenn ich dir sagen würde, du sollst jetzt vor der offenen Tür schlafen, ja, also du würdest deine Wohnungstür oder deine Haustür aufmachen müssen und dein Bett würde davor geschoben werden und ich würde dir jetzt sagen, so, ja, gute Nacht, schlaf schön, ciao, du bist sicher, es ist alles gut, schlaf schön. Und ziemlich wahrscheinlich würde niemand oder vielleicht nur 99, ich weiß nicht, vielleicht würde eine Person antworten, ist mir egal, ich schlafe trotzdem. Aber die allermeisten würden sagen, nee, ich könnte nicht schlafen, weil ich hätte irgendwie Angst, dass da ein Einbrecher kommt oder irgendwas anderes mir im Schlaf passiert. Weil im Schlaf sind wir ja also wir sind einfach, ja, wenn wir schlafen, also ich schlafe auch, wenn ich so tief schlafe, man könnte mir auch das Haus ausräumen. Bei meinen Kindern ist es nicht ganz so, bei meinem Mann auch nicht, aber ich schlafe tatsächlich, wenn ich schlafe, dann schlafe ich richtig tief. Und wir sind einfach, ja, wir sind ohnmächtig im Schlaf, ja, also nicht wirklich ohnmächtig, aber ohne Macht, also du bekommst nichts mit und Schlafen hat halt was wirklich mit Loslassen zu tun, mit Vertrauen, mit Sicherheit und die Grundvoraussetzung, um wirklich, wenn wir jetzt den Bogen wieder schlagen zur Krippe, um wirklich schlafen zu können oder einschlafen zu können, ist, sich sicher zu fühlen, also eine feste Bindung zu mindestens einer Bezugsperson aufzubauen. Und Schlafen ist wirklich, also das ist so die höchste Kunst. Das ist sozusagen die Kirsche auf der Torte in der Eingewöhnung, weil es geht ja erstmal nur ums Spielen. Dann bleibt das Kind vielleicht mal zum Frühstück. Dann bleibt das Kind vielleicht irgendwann mal zum Mittag. Und das Schlafen kommt meistens ganz zum Schluss. Ja, das ist so wirklich die Kirsche auf der Torte. Und dann weiß man, okay, jetzt ist das Kind angekommen. Wenn dein Kind also nicht schläft, dann dürft ihr nochmal ein paar Schritte zurückgehen. Du darfst ein Gespräch führen mit den Pädagogen, die zuständig sind. Und ihr dürft einfach nochmal gucken, okay, was braucht mein Kind? Es ist offensichtlich noch nicht gut angekommen. Also es ist die eine Seite der Medaille, ja, also dass das Kind sozusagen noch mehr Zeit braucht. Und ich finde, Gott sei Dank, ihr habt noch 2 Monate Zeit. Also das heißt, nimm den Druck raus. 2 Monate ist wirklich noch viel Zeit. Und wenn ihr da gemeinsam jetzt nochmal 1-2 Schritte zurückgeht, ohne Druck aufzubauen, dann kann das gut funktionieren. Also das heißt nochmal wieder ein bisschen mehr Zeit. Es gibt zum Beispiel auch Kitas, das fällt mir jetzt gerade ein, ganz spontan, weil ich schreibe mir auch nie was auf für die Podcast-Folge. Es kommt mir wirklich alles so in den Kopf. Ich quatsche hier einfach drauf los. Dass es sogar Kitas gibt, wo am Anfang die Eltern mit in die Schlafräume dürfen. Also das heißt, die Kinder dürfen in Begleitung ihrer Eltern, also Mama oder Papa, in den Kita-Räumen die ersten Male schlafen. Ich meine, wie großartig ist das denn? Und ich bin ja immer ein Freund davon, dafür hasst mich bestimmt einige Kita-Leitungen und vielleicht sogar auch Erzieher. Ich werde eh oft gehasst, aber ist mir egal. Ich spreche trotzdem meine Wahrheit aus. Ich denke mir halt immer, wenn das in nur einer Kita in Deutschland möglich ist, ganz ehrlich, dann ist das eigentlich überall möglich. Ja, weil warum sollte das denn in dieser einen Kita möglich sein und in allen anderen nicht? Ist ja Quatsch. Ja, es hat nichts mit der Größe der Räume zu tun, sondern es hat immer, 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 und das sage ich wirklich, wo ich 12 Jahre in diesem Bereich Kita gearbeitet habe, es steht und fällt mit der Person, die dort ist. Ja, es steht und fällt mit der Leitung, aber auch nicht immer. Also die Erzieher haben so viel mehr Einflussmöglichkeiten, als wir uns vorstellen können. Und es kommt halt darauf an, ob sie Bock drauf haben oder nicht. Und deswegen würde ich das vielleicht ansprechen, ob es möglich ist, weil es gibt, wie gesagt, mindestens eine Kita, die ich kenne, aber vielleicht gibt es auch sehr viel mehr, wo das möglich ist. Das wäre noch eine Option. Und was ich auch denke, was vielleicht nochmal wichtig wäre anzusprechen, weil auch da weiß ich, und da kenne ich nicht nur eine Kita, sondern da kenne ich Hunderte. Ich habe ja echt viele Kitas auch betreut in den Jahren als Fachberaterin. Es kommt darauf auch an, wie sie versuchen, dein Kind zum Schlafen zu legen, ja, weil auch da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Also ich zähle dir nur mal ein paar Möglichkeiten auf, die ich wirklich live in Kitas gesehen habe. Und ich bin ja aus Mecklenburg-Vorpommern. Das ist eins der Bundesländer mit dem schlechtesten Erzieher-Kind-Schlüssel. Das heißt, wir haben hier 1:6 in der Krippe. Auf eine Erzieherin kommen 6 Krippenkinder. Meistens arbeiten sie zu zweit. Das heißt, sind 2 Erzieher und 12 Krippenkinder, meistens sogar 12 Einjährige. Das ist in anderen Bundesländern ganz anders, aber wir gehören wirklich, ich glaube, neben Sachsen oder Thüringen haben wir den allerschlechtesten Erzieher-Kind-Schlüssel. Das heißt, es sind wirklich eine Menge Kinder auf sehr wenig Erzieher. Und trotz dessen, ja, habe ich in ganz vielen Kitas in meinem Bundesland gesehen, dass es Möglichkeiten gibt. Sei es, die setzen das Kind zum Beispiel in einen Kinderwagen und schieben es hin und her. Ich habe Wippen gesehen. Ich habe Wiegen gesehen. Ich habe Hängematten gesehen. Ich habe kleine Höhlen gesehen, in denen die Kinder sich einfach eingemuckelt fühlen, ja. Ich habe Pädagogen gesehen, die Kinder in der Trage hatten, ja. Ich habe Pädagogen gesehen, die Kinder auf dem Schoß hatten zum Schlafen. Ich habe Pädagogen gesehen, die neben den Kindern gelegen haben auf der Matte und den Kopf gestreichelt haben. Da wäre ich gleich ein bisschen emotional bei dem Thema, weil ich mich einfach so reinfühle in diese Kinder und was die eigentlich brauchen und was möglich wäre, weil natürlich klappt es nicht, aber wie gesagt, ich weiß auch wieder, das ist alles reine Interpretation, weil ich weiß nichts über deine Kita, ich weiß nichts über die Eingewöhnung, wie die bisher gelaufen ist, aber dass sozusagen sich die Pädagogen, wie man das früher gemacht hat oder wie man es aus dem Film kennt, wie so eine Gouvernante auf dem Stuhl setzt, ja, und die Kinder beäugt und die einfach so einschlafen, in dem Alter passiert eher selten. Ja, also das heißt, es ist auch Aufgabe der Pädagogen zu gucken, was braucht deinem Kind und es deinem Kind auch zu geben und lass dich da nicht abspeisen mit, ja, und wir haben so viele Kinder und das geht doch nicht, weil die Angst, das ist halt so typisch, das ist halt nicht nur im beruflichen Kontext, also nur im privaten Kontext so, das ist auch im beruflichen Kontext so, weil du wirst, oder es gibt ganz viele Pädagogen, die dann sagen, naja, wenn ich das bei einem Kind mache, muss ich das ja bei allen machen. Ja, und deswegen mache ich das bei dem einen Kind erst gar nicht, weil nicht, dass alle dann gestreichelt werden wollen. Oh mein Gott, ja. Auch da könnte man sich was einfallen lassen, indem man die Matten alle zusammenschiebt und sich dazwischen legt. Aber ich bin ganz sicher, und das weiß ich wirklich aus meiner beruflichen Erfahrung, ich rede hier nicht von einem hohen Ross, weil ich das in irgendeinem Lehrbuch gelesen habe, sondern aus meiner beruflichen Erfahrung weiß ich, dass nicht alle Kinder zur gleichen Zeit gleich bedürftig sind. Ja, weil die werden ja nicht alle jetzt an Tag X, die sind ja nicht alle am gleichen Eingewöhnungstag, sondern da sind ja, so hoffe ich, aber so weiß ich es auch, nicht alle Eingewöhnungskinder gleichzeitig, sondern es sind Kinder, die schon gut angekommen sind, die auch wirklich müde sind, die sich einfach einmuckeln und einschlafen. Und es gibt halt welche, die noch Unterstützung brauchen. Ja, und wir Menschen haben ja Gott sei Dank zwei Arme und zwei Hände. Das heißt, man könnte sich auch zwischen zwei Kinder, die Unterstützung brauchen, dazwischen legen, dazwischen setzen, könnte die Händchen halten. Es gibt so, so viele Möglichkeiten. A, musst du dich trauen, als Mutter oder als Eltern das anzusprechen. Und B, braucht es natürlich auch auf der anderen Seite den Pädagogen, der sich darauf einlässt, was im Übrigen sein Job ist, ja. Auch da könnte ich, glaube ich, nochmal eine extra Podcast-Folge machen. Ich würde das an dieser Stelle beenden, möchte dir aber sagen, es ist möglich. Und ich selbst zum Beispiel, mein drittes Kind war auch so ein Kind, wo ich gedacht habe, boah, das wird auf jeden Fall nicht in der Kita klappen, ja? Weil die hat immer nur bei Papa an der Trage geschlafen oder bei mir an der Brust und ist dann mit ungefähr 2 in die Kita gekommen. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, obwohl es mein drittes Kind ist, obwohl ich vom Fach bin, und bin auch wirklich in unserer wunderbaren Dorfkita auf so tolle Menschen getroffen, ja, die genau das gemacht haben, was ich dir gerade gesagt habe, ja, wirklich mit dahinlegen und streicheln, zuerst auf dem Schoß, und es hat ganz wunderbar geklappt. Und das hat mich, wenn ich darüber wieder nachdenke, bin ich auch wieder berührt, weil auch als sie dann die Gruppe gewechselt hat, meine Tochter, hatte ich natürlich auch Sorge, wie wird das klappen, ne? Jetzt war sie daran gewöhnt, jetzt hat sie die Gruppe gewechselt, und da meinte die Pädagogin zu mir, ist doch gar kein Problem. Wenn das schwierig werden sollte, dann kommt sie entweder zum Schlafen wieder in unsere Gruppe zurück, obwohl sie schon eine Gruppe weiter gerutscht ist, wo ich denke, ja cool, das ist möglich. Ja, also man muss einfach wirklich, wir sind so in unserem Kopf, ne, dass wir uns da so einreden lassen, dass dies nicht geht und das nicht geht und jenes nicht geht. Und ich denke mir so, hä, okay, alles klar, ja cool. Dann hat sie, glaube ich, sogar 1-2 Mal noch wieder in ihrer alten Gruppe geschlafen. Und dann sollte sie aber in der neuen Gruppe schlafen. Und was war dann die Lösung, als sie nicht schlafen konnte? Dann ist einfach ihre alte Bezugserzieherin zu ihr gekommen und hat sich kurz dazu gesetzt, sie gestreichelt. Und dann hat sie relativ schnell auch da Vertrauen gefasst und ist in der neuen Gruppe auch richtig gut eingeschlafen. Ja, also nur ist nur ein klitzekleines Beispiel aus einer klitzekleinen Dorfkita in Meckpommern mit einem echt richtig, richtig schlimmen Erzieherkindschlüssel. Ja. Und ja, von daher, es ist so viel, viel mehr möglich, als wir uns vorstellen können. Das war auch schon die dritte Frage. Ich wollte mindestens 4 machen, aber ich gucke mal auf die Uhr. Vielleicht schaffe ich sogar noch eine 5. Die nächste Frage, auch super, super interessant, auch ganz häufig gestellt. Was würde Cindy tun? Großeltern versus ich, Geburt, Schwangerschaft, Erziehung, jung gegen alt. Was würde Cindy tun? Meine Liebe, also jung gegen alt, finde ich schon mal, also dieses Gegen ist etwas, was mich ein bisschen stört, weil ja, Druck erzeugt immer Gegendruck, ja, und Widerstand ist meistens, ja, es ist meistens schwierig. Ich bin eher für Verständigung und ein Miteinander, auch wenn es nicht immer leicht ist. Und ich empfehle dir dazu eine Podcast-Folge, die ich tatsächlich schon aufgenommen habe, schon vor längerem. Die verlinke ich dir hier unter dem Podcast. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Irgendwas braucht man Großeltern oder nicht. Ich bin gerade nicht sicher, das suche ich dir dann raus. Da habe ich das wirklich ausführlich erklärt, wie ich damit umgehen würde, weil es auch einfach wirklich ein persönliches Thema ist. Und das erzähle ich jetzt hier nicht alles nochmal, dann mache ich dich kurz neugierig. Was würde Cindy tun? Also wie gesagt, ich würde gucken, dass ich einfach ganz, ganz sicher bin in dem, was ich mir überlegt habe, wo ich mich belesen habe, wo ich mich weitergebildet habe als werdende Mama vielleicht oder als schon Mama. Und ich kann dir sagen, mit den Jahren, ich werde immer weniger hinterfragt, angezweifelt, kritisiert mit dem, was ich tue, weil ich das einfach so krass auch ausstrahle, ja, weil ich selbst so sicher bin in dem, was ich tue, in meinem Bauchgefühl, in meinen Intuitionen. Und das ist aber etwas, in das man reinwachsen darf. Und kleiner Spoiler, ich habe wirklich einen großartigen Großeltern-Workshop. Easy Peasy Großeltern heißt der, ist ein Videokurs. Ich habe das früher mal als Live-Kurse gegeben, aber es war immer ein bisschen schwierig, die Termine zu machen mit den Großeltern. Die sind ja viel beschäftigt, wissen wir ja alle, ne? Und auch den werde ich dir unter dem Podcast nochmal verlinken. Ist ein großartiges Geschenk, was viele Probleme löst, weil ich die Erfahrung gemacht habe bei mir selbst, aber auch bei meinen Kundinnen, weil auch da wirklich, Spoiler, es ist echt jeden Tag Thema auch bei mir im Bauchgefühl-Club. Es gibt immer Problematiken, Thematiken, Trigger zwischen Großeltern und Eltern. Und es ist so viel einfacher, wenn du sozusagen eine außenstehende Person, die ich in dem Moment, ich wäre, sprechen lässt darüber, als wenn du selbst immer wieder alles vorbetest und erklärst. Und im Großelternworkshop habe ich wirklich, bin ich diese ganzen Themen durchgegangen. Stillen, Beikost, Familienbett, Tragen, all das und wirklich aus einem wissenschaftlichen Kontext, nicht so, hey, ich bin hier Cindy und das ist meine Meinung. Und das mache ich jetzt einfach so, sondern wirklich auch wissenschaftlich erklärt. Und ja, also eine große Empfehlung, den einfach mal vorweg zu schicken, wenn du schwanger bist oder dein Baby bekommen hast. Es ist auch nicht zu spät für den Easy Peasy Großeltern Workshop. Und jetzt schaue ich nochmal, welche fünfte Frage ich jetzt hier noch hinterher nehme. Die ist ganz schön. Baby schläft nur Bauch an Bauch. Ist das schlimm? Natürlich ist es nicht schlimm, ja. Auch da ist es wieder was, wo uns so viel Angst gemacht wird und so viel, ja, geschürt wird. Und das habe ich auch ganz oft mit Babys, die auf dem Bauch schlafen wollen, wo die Eltern völlig verzweifelt sind, weil sie drehen das Kind immer wieder auf die Seite und das Kind dreht sich immer wieder auf den Bauch und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und ich denke mir, hey, vertraut eurem Kind doch, ja. Und was für ein schönes Gefühl ist das? Liebe Bianca, auch das vermisse ich tatsächlich schon so sehr. Wie gesagt, meine jüngste Tochter ist jetzt 3,5. Dieses Bauch an Bauch und ganz eng aneinander gekuschelt schlafen mit dem Baby. Ja, okay, irgendwann tat auch mir die Hüfte weh, nach einigen Monaten immer auf der Seite zu liegen, aber trotzdem so ein bisschen vermisse ich das. Und wenn dein Baby gut schläft in der Position, wenn du gut schläfst, why not? Ja, why not? In der Nähe der Mama zu schlafen, wenn sie natürlich nüchtern ist, keine Drogen genommen hat, ihr nicht im Wasserbett liegt oder auf einer Couch, ja, weil das sind die echten Risikofaktoren und du natürlich geraucht hättest, dann ist es das Schönste und Beste für dein Kind, wirklich so nah bei dir zu schlafen. Das hat die Natur genauso vorgesehen, ja, und ich würde das an deiner Stelle auch genauso lassen. Also, was würde Cindy tun? Sie würde sich freuen darüber, über die Nähe mit dem Kind, dass es gut schläft, dass eure Herzen beieinander sind und das Kind zu jeder Zeit stillen kann, wenn es möchte und ihr einfach, ja, muckelig eingekuschelt seid. Ich würde es wirklich genießen an deiner Stelle und mir keine Gedanken darüber machen, mir nichts einreden lassen, auch nicht vom Partner oder vom Kinderarzt, von der Hebamme, whatever. Es gibt so viele Menschen, die da reinquatschen wollen und die erzählen wollen, dass das nicht richtig ist. Aber wenn sich das für dich und dein Baby richtig anfühlt, dann kann es niemals falsch sein. Oh. Ja, ich bin heute ein bisschen sentimental. Hast du vielleicht schon gemerkt, aber ich habe so oft wiederholt, was ich alles vermisse bei meiner jüngsten Tochter. Aber nein, es gibt kein viertes Kind, auf gar keinen Fall. Was wollte ich dir zum Abschluss erzählen? Und zwar in meiner letzten Folge habe ich dir berichtet, falls du sie noch nicht gehört hast, spule einmal zurück oder klick einmal zurück, habe ich dir berichtet von einem Herzensprojekt von meiner Freundin, Schulfreundin Caroline und mir. Und leider hat mein wunderbarer Nico, der den Podcast schneidet, liebe Grüße gehen an dich raus, fette Pops, hat leider vergessen, den Rabattcode unter den Podcast zu schreiben, den ich für dich extra generiert habe. Da sparst du nämlich richtig, richtig viel. Deswegen werden wir das einfach unter diesem Podcast nochmal verlinken, aber auch natürlich unter dem anderen. Der Code heißt Cindy. Und damit kriegst du das Buch wirklich zum absoluten Schnäppchenpreis, inklusive Versand. Und ich wünsche mir so sehr, dass ganz, ganz viele, das Buch heißt ein Geschenk für dich und für mich, dass ganz viele dieser Geschenke bei euch einziehen dürfen. Also ich werde das nochmal alles raussuchen und dir alles verlinken unter dieser Folge. Und freue mich so sehr auf die nächste Folge. Ich habe nämlich ein neues Buch angefangen gestern und ich habe die halbe Nacht gelesen und dieses Buch hat mich so, ich kann dir das gar nicht sagen, dieses Buch hat mich so berührt. Ich komme mit den Kindern nicht mehr so oft zum Lesen, aber ich habe das Buch gesehen, es wurde irgendwo empfohlen, ich habe es bestellt, es war innerhalb von einem Tag da und ich habe gestern sofort angefangen zu lesen und es ist ein ziemlich krasses Triggerthema und ich befasse mich schon viele Jahre damit. Ich denke aber, es muss einfach in meinen Podcast, es muss in meinen Podcast und ich bin noch nicht sicher, ob ich das zur nächsten Woche schaffe. Ich will natürlich erstmal noch ein bisschen weiterlesen, weiter recherchieren, aber ich habe im Bett gelegen und ich bearbeite viele Themen natürlich, indem ich Bücher lese dazu oder auch Weiterbildung besuche, aber ich habe wirklich im Bett gelegen und mein Gehirn hat das nur die ganze Zeit nur gefunkt, ja. Ich musste schon ganz vielen meiner engsten Freundinnen heute davon erzählen, von den Erkenntnissen, die ich hatte und was mich daran schockiert und ich weiß schon, in welche Workshops ich das überall mit raufnehme, aber ich will auf jeden Fall eine Podcast-Folge dazu machen. Und ja, sei gespannt darauf, was da kommt. Ich verrate das Thema noch nicht. Es wird auf jeden Fall heiß. nicht im sexuellen Sinne, sondern heiß, weil es einfach, wie gesagt, ein Thema ist, was sehr, sehr krass polarisiert. Und ich freue mich drauf. Ich traue mich, diese Dinge auszusprechen, meine Wahrheit auszusprechen und meine Erkenntnisse mit dir zu teilen. Und jetzt sage ich gute Nacht, für mich gute Nacht, für dich, wann immer du diese Folge hörst. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, dass du bald wieder einschaltest, dass du den Podcast abonnierst und geh super, super gerne mir natürlich 5 Sterne da lässt, weil was anderes kommt gar nicht in die Tüte, oder? Also, bis dahin, meine Liebe, ich ja, grüße dich und sage ciao, Kakao. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter Dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bist dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.